Liebe Freunde, keiner kennt die Zukunft. Mit einer Ausnahme, da sind wir Christen. Wir Christen sind die Einzigen, die über die Zukunft Bescheid wissen, weil Jesus uns über die Zukunft Bescheid gesagt hat. Jesus sagt im Matthäusevangelium, Himmel und Erde werden vergehen. Eines Tages ist der letzte Tag. Eines Tages ist Schluss. Eines Tages kommt alles, auch diese Welt, zum Ende. Jesus nennt einige Anzeichen, an denen die Nähe des Endes erkennbar wird. Zum Beispiel, es werden Leute auftreten, die von sich behaupten, sie wären Christus. Es wird Kriege geben, es wird Revolutionen geben, es wird ein Volk gegen das andere aufstehen, es wird Hunger geben, es wird eine große Christenverfolgung geben, es wird die Liebe in vielen erkalten, der Unglaube wird überhand nehmen, es wird gepredigt werden, das Evangelium von Gottes Reich in der ganzen Welt. Israel wird zum Glauben an Jesus kommen. Und schließlich, ich lese euch vor, Lukas Evangelium Kapitel 21, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde wird den Leuten bange sein. Und sie werden verzagen, denn das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und verwarten auf die Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn auch die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, des Menschen Sohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Nun hat es schon zu allen Zeiten Kriege gegeben, Erdbeben, Hungersnöte und sowas. Aber es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo so viele dieser Anzeichen, die Jesus nennt, gleichzeitig auf der Erde aufgetreten sind. Und die Sammlung des Volkes Israel nach fast 2000 Jahren Zerstreuung in der ganzen Welt ist ja eins der deutlichsten Zeichen unserer Zeit. Das Ereignis, auf das alle diese Zeichen hinweisen, das ist die Wiederkunft von Jesus. Denn das sagt die Bibel ganz klar und eindeutig, Jesus kommt wieder. Und das hat er selber immer wieder gesagt. Und immer wieder ist er gefragt worden, wann wird das sein? Er hat darauf geantwortet, ich lese euch das vor aus dem Matthäusevangelium, den Tag und die Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Also auch nicht die Zeugen Jehovas. Macht ihr also keinen Kopf darüber, wann Jesus kommt. Lasst ihr nicht den Kopf verrückt machen durch Leute, die das Ende und die Bibel so mit dem Rechenschieber berechnen wollen und lesen, sondern mach dir einen Kopf darüber, wie du vor Jesus bestehen willst, wenn du dann mal vor ihm stehst. Jetzt kannst du ja noch dich vor ihm verdrücken. Aber wenn Jesus kommt, geht das nicht mehr. Es steht in der Bibel, alle werden ihn sehen müssen. Und dann musst du der Tatsache ins Auge sehen, vor der du bisher deine Augen verschlossen hast, nämlich der Tatsache, dass Jesus lebt, dass die Bibel kein Märchenbuch ist und dass die Christen nicht gesponnen haben. Wenn Jesus wiederkommt, kannst du dich vor ihm nicht drücken, nicht einmal durch den Tod. Denn die Toten werden auferstehen und egal, ob du am jüngsten Tage schon gestorben bist oder dann noch lebst, bei dem Treffen mit Jesus, da wirst du dabei sein. Und du wirst ihn sehen müssen. Und er wird dir in die Augen sehen und du wirst ihm antworten müssen, wenn er dir Fragen stellt. Und du musst Rechenschaft geben im Gericht über alles, was du in deinem Leben getan hast und gesagt hast und verschwiegen hast. Sogar sagt die Bibel, über jedes unnütze, überflüssige Wort müssen wir einmal Rechenschaft geben. Und das hängt dann ganz von dir ab, welches Urteil eines Tages über dich gefällt wird. Und wo du deine Ewigkeit verbringst, entweder du lebst in Ewigkeit mit Gott, das ist der Himmel, oder du bist in Ewigkeit von Gott getrennt und das ist die Hölle. Du kommst jetzt nicht mit dem Einwand und sagst, das könntest du dir alles überhaupt nicht vorstellen, wie das so sein soll. wie lange das dauern soll, bis alle Menschen im Gericht verhört worden sind, wo die alle Platz haben, wo die alle stehen sollen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Weiß ich auch nicht. Aber in der Bibel steht doch nicht, dass du dir das vorstellen sollst, sondern da steht, du sollst dich darauf vorbereiten. Jesus sagt hier im Matthäus-Evangelium Kapitel 24, Vers 44, seid bereit. Also bist du bereit, Jesus zu treffen. Wenn du zur Kirche gehörst, heißt das noch lange nicht, dass du für dieses Treffen bereit bist. Deine Kirchenzugehörigkeit und deine Taufe und deine Konfirmation und alle die Scheine, die du hast, das ist alles für die Katz ohne eine völlige Hingabe an Jesus. Und deine Kirchensteuer und dein Kollektenopfer und deine Dankopfergaben, das alles die reine Geldverschwendung, dein Bibellesen ist die reine Zeitvergeudung. Wenn du nicht bekehrt bist, denn zum Bereitsein gehören zwei Dinge. Erstens eine klare Bekehrung und zweitens ein klares Bekenntnis. Bekehrung ist, wenn du dich von der Sünde abwendest und mit Jesus lebst. Und Bewährung ist, wenn du das, was du glaubst, auch wirklich tust. Christsein ohne Bekehrung ist Unsinn. Eine Bekehrung ohne Bewährung ist auch Unsinn. Bereitsein ist alles. Und deshalb sagt Jesus hier, seid bereit. Leute, wenn wir an jedem Tag unseres Lebens so leben würden, als ob es der letzte Tag unseres Lebens wäre, stellt euch mal vor, was das für eine Veränderung gäbe. Da würden sich die zerstrittenen Ehepartner wieder versöhnen. Die Menschen würden die Waffen aus der Hand legen. Es hätte keinen Zweck mehr, sich den Kopf einzuschlagen. Es wäre sinnlos, sich noch zu betrügen. Es gäbe nur noch eine sinnvolle Handlung, sich die Hände zu reichen, sich zu vertragen. Leute, um diese Veränderung geht es. Jesus will dir doch nicht Angst machen vor der Zukunft, sondern er will dir Mut machen für deine Gegenwart, für den heutigen Tag. Lebe heute so, dass du morgen Jesus begegnen kannst. Und dann lebst du richtig. Dann lebst du gut. Dann lebst du wirklich frei. Dann hast du das wahre, das ewige Leben. Es geht Jesus doch nicht um eine Vertröstung auf irgendein Jenseits, sondern es geht ihm um die Veränderung des Diesseits. Und deshalb sagt er hier, darum seid auch ihr bereit. Auch ihr Bekehrten und Unbekehrten, Christen und Nichtchristen, Entschiedenen und Unentschiedenen. Jetzt können wir uns ja selber und gegenseitig noch was vormachen. Aber wenn Jesus kommt, ist es mit all den frommen Spielchen vorbei. Und dann kommt die klare Scheidung zwischen den Entschiedenen und den Unentschiedenen. Dann ist es zu spät für Reue, dann ist es zu spät für Umkehr. Dann lässt sich nichts mehr machen. Jesus sagt, es kommt die Nacht, wo niemand mehr was tun kann. Es gibt auch ein zu spät. Aber heute ist es jedenfalls für dich nicht zu spät. Sondern heute sagt dir Jesus klipp und klar, worauf es ankommt und was du zu erwarten hast. Es kommt darauf an, dass du mit Jesus gehst. Sonst vergehst du im Feuer des Gerichtes, wie es im Petrusbrief heißt. Die Welt wird durch Feuer zerstört werden und das geschieht an dem Tage des Gerichts, an dem die Menschen, die Gott nicht gehorcht haben, verdammt werden. Nun weiß ich natürlich, dass viele von euch denken, das ganze Gerede von Wiederkunft und Tod und Auferstehung und Gericht und Verdammnis und Vergehen der Welt im Feuer, das ist doch alles hirnverbrannter Blödsinn. Das sind Schauermärchen aus der mittelalterlichen Mottenkiste, christliche Science-Fiction, frommer Horror, Seelenterror, ist ein veraltetes Weltbild. Als moderner Mensch kann man doch sowas nicht ernst nehmen. Also so modern ist ja deine Reaktion du auch nicht gerade. Sondern genau diese Reaktion hat Jesus schon vorausgesehen. Und als er gefragt wurde, was ist denn nun das Zeichen des Endes der Welt? Da hat er gesagt, wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, als Noah in die Arche hineinging, und sie achteten nicht darauf, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Damals, zur Zeit von Noah, ließ Gott die Menschen durch diesen einen Mann, den Noah, warnen. Aber die Bibel, so sagt sie hier, berichtet davon, dass die Menschen ihn gar nicht beachtet haben. Sie achteten nicht darauf. Der Noah geht zu seinen Freunden. Der sagt, Leute, ich muss euch was sagen, das Gericht. Er kommt gar nicht weiter, die unterbrechen den gleich, sagen, ach Noah, Gerüchte erzählt heute jeder. In jedem Stadtteil kommt ein Aldi-Geschäft. Das ganze Vermögen der PDS wird aufgeteilt an die Bevölkerung. Jeder kriegt 1 Million. Alles Gerüchte, vergüße es. Der Noah sagt, ja, das sind Gerüchte, aber ich rede nicht von einem Gerücht, ich rede von einem Gericht. Ja, was meinst du denn? Ja, Leute, das Gericht kommt. Die Antwort, Noah, wir haben dich alle herzlich lieb. Du bist ein guter Kumpel, wir kennen dich schon lange, aber mit deiner religiösen Macke, lass uns in Frieden. Erzähl das deiner tauben Oma zu Hause. Sie achteten nicht darauf. Noah geht zu seinen Kollegen im Betrieb, Gewerkschaftsversammlung, er sagt, ich möchte auch mal was sagen. Der Vorsitzende sagt, Achtung, Kollegen, alle mal herhören, das Wort hat Kollege Noah. Noah sagt, Kollegen, ich muss euch was sagen, das Gericht kommt. Peinliches Schweigen in der Werkhalle, keiner im Podium weiß, wie er sich verhalten soll. Endlich räuspert sich einer von der Gewerkschaftsleitung, angelt nach dem Mikrofon, sagt, also Kollege Noah, dass wir uns richtig verstehen, wir haben nichts gegen Religion, aber Religion ist nach wie vor Privatsache. Wir sind hier im Betrieb, wir müssen hier klarkommen mit der Marktwirtschaft, wir müssen uns hier Gedanken machen und du kommst mit deinen religiösen Wahnvorstellungen. Also das ist einfach hier der falsche Platz. Nächster Punkt der Tagesordnung. Sie achteten nicht darauf. Noah geht zu seinem Arzt. Herr Doktor, ich muss Ihnen was sagen. Ach, der Herr Noah, endlich wieder mal in der Sprechstunde. Na, wie geht's? Wo drückt's denn? Ist es die Galle? Ist es die Leber? Nee, sagt der Noah. Überhaupt nicht, ne? Haben wir wieder zu viel Bier getrunken, was? Zwischen Leber und Milz? Passt immer ein Pilz? Das gute Kumpel? Nein! Es ist was Ernstes. Ach, Herr Noah, es muss doch nicht immer gleich was Ernstes sein. Nee, Herr Doktor, Sie verstehen mich völlig falsch. Es geht überhaupt nicht um mich. Ja, warum denn dann? Herr Doktor, es geht um Sie. Wieso? Ich bin doch nicht krank. Nein, darum geht's nicht. Herr Doktor, das Gericht kommt. Herr Noah, gestatten Sie mal, sagt er, darf ich mal Ihren Puls fühlen? Sie haben vielleicht erhöhte Temperatur oder sind überspannt abgearbeitet. Soll ich Ihnen meine Kur verschreiben? Meine Kneippkur mit Wasser treten, das wäre für Sie bestimmt das Richtige. Gehen Sie raus, lassen Sie von der Schwester ein paar Tabletten verschreiben. Der Nächste, bitte. Sie achteten nicht darauf. Der Noah geht zu seinem Abgeordneten, der geht zu seinem Pfarrer, der geht zu den Leuten in den Betrieben, auf den Straßen, in den Kneipen, in den Universitäten, in den Kaufhallen. Er sagt, Leute, das Gericht kommt und überall erntet er nichts weiter als höhnisches Gelächter. Gericht, ist denn das zu fassen? Der glaubt noch ans Gericht. Also sowas gibt's doch gar nicht. Sie achteten nicht darauf. Die haben den überhaupt nicht beachtet. Die haben den gar nicht für voll genommen. Die hatten mit ganz anderen Dingen den Kopf voll. Die waren voll beschäftigt, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie ließen sich heiraten. Essen, trinken, Sex. Das sind natürlich sehr angenehme und nützliche und außerdem von Gott gewollte Beschäftigungen. Aber wenn von jemandem nichts weiter zu sagen ist, als er isst, er trinkt, er hat Geschlechtsverkehr, da weiß man ja noch nicht mal, ob von einem Hund oder von einem Menschen die Rede ist. Da muss doch irgendwo noch ein Unterschied sein. Denn Essen, Sex und Trinken, das hat der Mensch ja mit dem lieben Vieh gemein. Da müsste es doch noch einen Unterschied geben und genau den gab es damals eben nicht. Das Leben der Menschen vor der Sintflut erschöpfte sich in Saufen, Sex und Fressen. Das war alles. Darum drehte sich alles. Mehr war nicht drin. Mehr fiel Jesus zur Charakterisierung dieser Generation nicht ein. Die lebten sich selber, die liebten sich selber, die lobten sich selber. Und sowas wie Gott, das war völlig außerhalb ihres Gesichtskreises. Und nun sagt Jesus, genauso wie die Menschen damals waren, zu Zeiten Noahs, so werden sie sein, wenn ich wiederkomme. Na und, hat Jesus etwa übertrieben? Es kann niemand leugnen, dass viele Menschen unserer Zeit genau gekennzeichnet sind durch diese drei Begriffe, Saufen, Sex und Fressen. Ich muss manchmal zur Kur. Da bin ich dann 5 Wochen lang zusammengesperrt mit den unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichen Gehaltsklassen, Niveau, Berufe und so weiter. 3 Wochen lang das Hauptthema der meisten, das Fressen, das Saufen, die Weiber. Über die sexuelle Zügellosigkeit der Menschen zur Zeit von Noah berichtet die Bibel ausdrücklich. Über die Sexwelle unserer Zeit brauche ich nicht zu berichten. Darüber brauche ich mich hier nicht zu verbreiten. Das ist ja alles schon breit genug. Und ihr wisst ja selber am besten, was los ist. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Bleiben wir mal beim Essen und Trinken. Seit Jahrzehnten sterben in jedem Jahr 50 Millionen Menschen am Hunger. An jedem Tage sterben seit Jahren, an jedem Tage sterben 40.000 Kinder am Hunger. Die Hungernden werden nicht weniger. Die Reichen werden immer reicher. Und die Armen werden immer ärmer. Das ist natürlich alles nichts Neues. Das erzählt uns jeder politische Redner. Das erzähle ich euch in jeder dritten Predigt. Und das könnt ihr alles schon gar nicht mehr hören, das hängt euch schon zum Hals raus. Das ist euch schon langweilig und das ist das Allerschlimmste. Jesus hat gesagt, bevor er kommt, da werden Hungersnöte kommen und die Liebe wird in vielen erkalten. Leute, wir leben doch schon längst im Zeitalter der Lieblosigkeit, wo jeder Mensch und jedes Volk und jede Nation nur an die eigene Wampe denkt. Sonst wäre es doch nicht möglich, dass in jeder Minute 8 Menschen verhungern und gleichzeitig in jeder Minute $1 Million ausgegeben wird für Rüstungszwecke. Nach uns die Sintflut, das ist das Motto der Rüstungsgesellschaft, der Wohlstandsgesellschaft, der Umweltverschmutzer. Und heute warnen uns die Wissenschaftler viel eindringlicher als die Propheten der Bibel. Die rechnen uns das vor, dass wir nicht mehr viel Zeit haben auf diesem Planeten. Das ist schon vielleicht 15 Jahre her, da hat der Club of Rome allen Regierungen der Welt die ganzen Statistiken vorgelegt. Es geht alles weiter wie bisher. Es sind alle informiert, aber es geht alles weiter. Nach uns die Sintflut. Und wenn du mit dem Strom schwimmst, wird die Flut dich mitreißen. Und die Flut um uns steigt. Es steigen die Abtreibung, es steigt der Aberglaube, es steigt der Alkoholismus, es steigen die Selbstmorde, es steigen die Ehescheidung, es steigt die Kriminalität, die Gewalt, der Terrorismus, es steigt die Angst, es steigen die Preise, es steigt die Umweltverschmutzung. Jede Nachrichtensendung bestätigt die Angaben der Bibel. Und jede Tagesschau ist eine neue Wasserstandsmeldung der Sintflut. Die Vorzeichen einer untergehenden Welt sind vor unser aller Augen. Die Zeichen der Zeit sind überhaupt nicht mehr zu übersehen. Aber die Menschen wollen das ja nicht sehen. Genau wie die Menschen zur Zeit von Noah, aber sie achteten nicht darauf. Da lebte also unter den Menschen damals ein Mann, von dem die Bibel sagt im ersten Buch Mose, er lebte mit Gott. Das war der Noah. Das ist schön, wenn das über einem Menschenleben stehen kann. Der lebte mit Gott. Kann das Gott auch über dich sagen? Bist du auch einer von denen, die mit Gott leben, oder muss Gott mal über dein Leben schreiben, der schwamm mit dem Strom, der machte das, was alle machten. Der ist ganz woanders gewesen. Dieser Noah lebte mit Gott. Und er ließ sich nicht von der Sauf-, Sex- und Fresswelle seiner Umgebung mitreißen. Der lebte nicht nach den Idealen der damaligen Gesellschaft, Wohlstand, Wachstum. Der baute sich nicht zu seinem Haus noch eine winterfeste Datsche zusätzlich. Der baute sein Leben nicht auf materiellen Besitz auf, sondern der baute sein Leben auf Gott. Und deshalb baut er, als Gott es ihm befiehlt, ein Schiff. Und was für eins? 145 Meter lang ist das Ding gewesen. Drei Decks mit einer Deckfläche von 8.900 Quadratmetern. Also das sind ungefähr 18 Fußballfelder. Da passen mehr drauf als ein Elefant und ein Eichhörnchenpärchen. Rauminhalt 39.500 Kubikmeter. Das hatte also die Größe eines heutigen Ozeanriesen. Und dieses Monstrum von einem Schiff, das baut der Noah genau nach den Angaben, die Gott ihm gemacht hat. Steht extra hier, und Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Der baut mitten auf dem Festland, mitten im Gebirge, weit und breit kein Wasser. Am Anfang war der Mann natürlich eine Sensation. Haben Sie schon gehört? Oben auf dem Berg sitzt ein Irrer, der baut ein Schiff. Sonntagnachmittag rammelt natürlich alles raus mit Kind und Kegel und Colaflasche. Sonderbusse werden eingesetzt wie ein Ameisenstrom, die ganze Bevölkerung den Berg hoch. Guckt sich an, was sich da oben abspielt. Und tatsächlich hobelt der da an riesigen Planken rum, bastelt an seiner Arche, scheint irgendwie nicht ganz rund zu laufen, der Kollege Noah. Ein Reporter vom Sender Jerewan, der macht sich an ihn ran, hält ihm das Mikrofon unter die Nase und sagt, Herr Noah, wir sind alle sehr beeindruckt von Ihrer Hobbytätigkeit. Würden Sie bitte uns und den Hörern zu Hause an den Lautsprechern erzählen, was bauen Sie hier gerade? Ein Schiff. Ja, sicher, für eine Datsche kommt mir das auch ein bisschen groß vor. Und was haben Sie denn mit dem Schiff vor? Schwimmen. Schwimmen? Sehr interessant. Hier oben im Gebirge fehlt Ihnen da nicht ein bisschen was hier oben? Ich meine, fehlt Ihnen da nicht ein bisschen Wasser hier oben? Es wird 40 Tage lang regnen, dann ist das Wasser auch hier oben. 40 Tage lang regnen? Ach, was Sie nicht sagen. Das widerspricht zwar allen Erfahrungen der Wissenschaft, auch können unsere Meteorologen, die noch niemals logen, nirgendwo einen solchen Überschuss an Wasser feststellen. Auf alle Fälle werde ich in Zukunft nur noch mit Regenschirm und Gummistiefeln ins Büro gehen. Gummistiefel, Schirm und Hut sind für alle Fluten gut. Sagen Sie, Herr Noah, wie sind Sie denn auf die irre Idee, ich meine, Verzeihung, auf diese interessante Idee gekommen, dieses Schiff zu bauen? Und mit dem Regen, woher wissen Sie denn das eigentlich alles? Von Gott, wie bitte, von Gott? Herr Noah, entschuldigen Sie, Ihre Black & Decker macht so einen Lärm, können Sie das Ding nicht mal ausmachen? Ich muss irgendwas hier missverstanden haben. Wo wissen Sie das alles her? Von Gott. Und Gott lässt euch durch mich ausrichten, es kommt eine Flut. Deshalb ändert euer Leben. Bekehrt euch, das sagt Gott. Ja, das behaupten Sie, dass Gott das sagt. Aber können Sie das auch beweisen?
Nein.
Sie handeln hier also auf gut Glauben?
Ja.
Glauben ist gut. Also mit diesem Glauben sind Sie aber in der absoluten Minderheit. Außer Ihnen und Ihrer Familie glaubt das doch kein Mensch. Also ehrlich gesagt, Herr Trockenschwimmer Noah, ich finde Sie doch ziemlich arrogant und überheblich, wenn Sie behaupten, nur Sie mit Ihrer komischen Art haben Recht und alle anderen sitzen auf dem falschen Dampfer.
Die falschen Dampfer sind meistens überfüllt.
Na, wollen Sie damit sagen, dass alle anderen im Unrecht sind?
Ja.
Wer Gottes Wort nicht glaubt, der irrt. Herr Noah, gestatten Sie eine letzte Frage. Sie berufen sich hier auf das Wort Gottes. Also ich frage Sie jetzt auf Herz und Gewissen, sind Sie ein studierter Theologe?
Nein.
Na sehen Sie, da haben wir es doch gleich. Also das habe ich mir doch gleich gedacht. Sie sind also ein Laie. Also einer, der so ganz naiv die Bibel nimmt, wörtlich so, wie es eben gesagt ist.
Genau so ist es.
Na, Moment mal, sagt der Reporter. Nun sagen aber doch manche Theologen, man könne das Wort Gottes nicht einfach so wörtlich nehmen. Wenn Gott sagt, es kommt eine Flut, da muss man das bildlich, symbolisch verstehen. Verstehen Sie das? Im übertragenen Sinne. Also betrachten wir doch mal das Wort Flut. Flut, F-L-U-T, das sind die gleichen Buchstaben wie Luft, L-U-F-T. Ist bloß eine andere Reihenfolge. Ist vielleicht ein Abschreibfehler. Gott sagt also nicht, es kommt Wasser, sondern es kommt Luft. Und zwar viel Luft. Und viel Luft, das ist Wind. Also will Gott sagen, es wird windig. Was halten Sie von dieser Theologie?
Die ist mir zu windig.
Ich halte mich lieber an das Wort Gottes. Und wenn Gott sagt, es kommt eine Flut, dann kommt eine Flut. Wortwörtlich?
Ja.
Ist das Ihr letztes Wort?
Ja.
Herr Noah, wir danken Ihnen für das Gespräch und verabschieden uns von Ihnen mit dem Gruß Seefahrt. Ahoi! Alle Welt ist sich einig, dieser Mann hat eine Macke. Und als der dann mit dem ganzen Viehzeug in die Arche reinmarschiert, da ist natürlich allen klar, jetzt ist er völlig durchgedreht. Die Leute haben ihn verspottet, die haben gejohlt, die haben gelacht. Die haben gewiehert und Noah blieb dabei. Gott hat es mir befohlen. Und über diese Begründung haben die Leute am allermeisten gelacht. Denn dass Gott einer ist, der den Menschen befiehlt, der Gehorsam verlangt und der die Ungehorsamen verdammt, das wollten die Menschen damals genauso wenig wissen wie heute. Es wird sein wie zu den Zeiten Noahs. Der liebe Gott, also alter Tatterkreis, der hilflos auf einer Wolke hängt und von halbnackten Engeln mit Kaffee bedient wird, so möchtet ihr es haben. Und das herzliebe Jesulein ist aus Marzipan, hat pünktlich am 24. Dezember jedes Jahr bei euch unter dem Tannenbaum zu liegen. So möchtet ihr es doch. Aber dass Jesus der Herr der Welt ist, der Richter, der wiederkommt, um zu richten, das wollen die Menschen nicht wahrhaben. Es wird sein wie zu den Zeiten Noahs. Der Noah hat sich als Mensch seiner Zeit auch nicht vorstellen können, dass auf einmal überall Wasser sein wird. Das überstieg seine Vorstellungskräfte. Der konnte sich auch nicht vorstellen, dass es 40 Tage lang regnet. Aber Gott hat ihm ja nicht gesagt, stell dir das vor, sondern Gott hat ihm gesagt, bereite dich darauf vor. Und auch als alle sagten, er hätte eine Macke, da blieb er dabei. Er blieb dabei und sagte, Gott hat es gesagt, also wird es auch so kommen. Und so kam es ja dann auch. Und wenn ihr alle von mir sagen würdet, ich hätte eine Macke, weil ich die Bibel so auslege, ich bleibe dabei. Jesus hat es gesagt, es wird so kommen, er wird so kommen, wie er es angekündigt hat. Ich lese es euch nochmal vor, dass er sagt, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden vor Entsetzen alle Menschen auf der Erde heulen und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jesus kommt wieder, um die Welt zu richten, die Toten und die Lebendigen. Und wenn du an ihn geglaubt hast, bist du gerettet. Und wenn du nicht an ihn geglaubt hast, bist du verloren. Gott will nicht, dass du verloren gehst. Er will, dass du lebst. Und er hat gesagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Auch du, egal wer du bist, egal was du gemacht hast. Gott will dich haben, weil er dich lieb hat. Und deswegen bitte ich dich jetzt anstelle von Jesus, lass dich doch versöhnen mit Gott. Komm raus aus deinem falschen Leben. Steig einfach aus, steig um und steig ein bei Jesus. Gib ihm heute dein Leben, lass diese Einladung nicht spurlos an dir vorübergehen. Erfolg der Predigt des Noah. Sie achtete nicht darauf. 120 Jahre lang hatte Noah Zeit, mit seinen Söhnen die Arche zu bauen. 120 Jahre lang die Menschen mit Wort und Tat gewarnt. Und 120 Jahre lang die gleiche Reaktion. Sie achtete nicht darauf. Die hatten Wichtigeres zu tun, als sich zu bekehren. Saufen, Sex und Fressen, heute machen wir einen drauf, nach uns die Sintflut. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Es ist eigenartig. Die Menschen können sich heutzutage alles Mögliche vorstellen. Es werden die irrsinnigsten Gedankenkonstruktionen gemacht. Man rechnet mit den irrsinnigsten Dingen, aber dass es ein Gericht geben könnte, das ist angeblich nicht vorstellbar. Dabei ist das doch die wichtigste Frage des Lebens. Wie komme ich durch das Gericht? Oder wie Martin Luther gesagt hat, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Mensch, das ist die Hauptfrage deines Lebens. Wie komme ich, der ich vor Gott sündig bin? Wie komme ich denn da durch? Wie schaffe ich das? Wie packe ich das? Wie lebe ich, damit ich einmal durch das Gericht komme? Aber heute gibt es ja viele Menschen, die sagen, das ist so ein Quatsch. Das ist doch nicht die wichtigste Frage des Lebens, gibt es doch ganz andere Fragen. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Und dann kam ja das Gericht und der Regen. Und dann stieg das Wasser und es wurde zur Flut. Eine Flut, die alles überschwemmte. Auch die Gebirge und der Kasten vom Noah, der da oben drauf saß, der hob, als die Flut kam, ab und schwamm. Dieses Ding, dieses Monstrum von einem Schiff, die Arche schwamm. Und alle, die da drin waren, die waren gerettet. Und alle anderen gingen im Wasser unter und fielen dem Gericht Gottes zum Opfer. Ich bin mal vor ein paar Jahren im Sommer im Urlaub gewesen. Der Urlaub ging erst wunderschön los. Und am Schluss war es ein sogenannter verregneter Urlaub. Also erst mal einen Tag Regen, das hältst du ja noch aus. Da bleibst du drinnen, liest du ein Buch. Am zweiten Tag Regen wirst du nervös und am dritten stinkt dich das an. Aber wenn es am vierten und fünften Tag noch regnet, dann wirst du allmählich wirklich, da kommst du ins Nachdenken. Ich bin gewesen dort in dem Gebiet, wo die Zwickauer und die Freiberger Mulde zusammenfließen. Das waren so heiße Tage, dass die Mulde ausgetrocknet war, da sind kleine Kinder, die waren vielleicht 8 Jahre alt, die sind da durchgelaufen, da ging denn das Wasser der Mulde vielleicht bis zum Knie. Und dann kam der erste Regentag. Und dann hat das geregnet und hat geregnet und geregnet. Da schwoll die kleine Mulde an zu einem riesigen, reißenden Fluss. Die Männer sind die ganze Nacht am Ufer gewesen, haben Sandsäcke rausgelegt. Sie haben es nicht verhindern können, dass das ganze Gebiet überflutet wurde, die ganze Ernte war vernichtet. Ganze Baumstämme kamen da angeschossen, das Wasser ganz still, nur gurgelnd, unheimlich, so breit fast wie die Elbe. Das Schlimmste war dann noch, dass es die Brücke weggerissen hat. Bei Sermut, die ist heute noch kaputt, die Brücke. Riesige Pfeiler, einfach weggerissen. Das war unheimlich. Und das Unheimlichste war, weil eben die Brücke weg war, wir konnten nicht mehr raus. Wir waren eingeschlossen dort, wir konnten dort nicht weg. Und da habe ich mal so eine Vorahnung bekommen, eine Vorstellung von dem, wie das damals gewesen ist, zu Noahs Zeiten. So beim ersten Regen, das nimmt ja noch keiner ernst. Ja, Gummistiefel, Schirm und Hut, das schützt erst noch. Das schützt aber nach 3 Tagen nicht mehr. Da wurde das den Menschen damals unheimlich. Dann standen die Keller voll Wasser, dann war der erste Stock voll Wasser, die Menschen wurden nervös, was ist denn hier los? Und als es regnete und regnete, einen Tag und eine Woche nach der anderen, da haben sie dann gesagt, ja Mensch, da war doch mal einer, da war doch mal so ein Irrer, der so ein Schiff gebaut hat. Und jetzt alle raus auf die Berge hoch, um zu gucken, ob sie in das Schiff noch rein können. Aber als sie oben ankamen, war es zu spät. Da war das Schiff schon abgehoben. Und sie schrien, Noah, rette uns! Und der Noah rief, bis jetzt hat Gott gewartet, bis jetzt. Aber ihr kommt erst jetzt, jetzt ist es zu spät. Und da war es zu spät. Es wird sein wie in den Zeiten Noahs. Da werden am Ende der Tage die Menschen durch die Straßen rennen und sagen, gibt's denn irgendwo noch einen einzigen Priester, der uns die Beichte abnimmt? Wird es noch einen Pfarrer geben, der uns die Schuld vergibt und sie werden keinen mehr finden? Und dann werden die Menschen sagen, wir haben ein Leben lang über die Kirche gefeixt. Ein Leben lang haben wir uns über das Kreuz lustig gemacht. Und jetzt stellt sich heraus, dass das Kreuz der einzige sichere Punkt in dieser Welt gewesen ist. Der einzige Punkt, wo wir hätten gerettet werden können. Aber dann ist es zu spät. Der Thornton Wilder, ein amerikanischer Schriftsteller, der hat diese Szene von der Sintflut mal auf der Bühne dargestellt. In Hollywood. Wo da die Wassermassen gurgeln und so und die Menschen untergehen. Und ganz vorne auf der Bühne, da sitzen 2 kleine Jungs. Die haben sich so ein kleines Wasserrädel gebaut, wie wir es als Kinder alle mal gemacht haben, und spielen da. Die ahnen gar nichts von der Gefahr. Und da kommt eine alte Frau, die eben so tröstende Worte sagen will, die legt denen die Hand auf den Kopf und sagt, spielt nur weiter, Kinder, spielt nur weiter. Spielt ihr noch weiter mit eurem Leben und mit eurer Gesundheit und mit dem Wort Gottes. Immer spielt noch weiter. Ihr habt ja noch Zeit. 2 Wochen oder 2 Jahre oder 20, was weiß ich. Alle anderen, so heißt es hier, nahm die Sintflut dahin. Und das nächste Mal, so sagt Gott, da kommt nicht Wasser, sondern Feuer. Ich lese es nochmal vor, die Welt wird durch Feuer zerstört werden. Das geschieht an dem Tage des Gerichts, an dem die Menschen, die Gott nicht gehorcht haben, verdammt werden. Gott überfällt uns mit seinen Gerichten nicht ohne eine Vorwarnung. Gott ist fair. Er hat damals die Menschen gewarnt und er hat ihnen eine Rettungsmöglichkeit angeboten. Das war die Arche. Und Gott warnt uns auch heute vor dem Gericht. Und er bietet uns auch heute eine Rettungsmöglichkeit an und die heißt Jesus Christus. Heute sagt er es durch mich, euch, und keiner von euch hat, wenn es soweit ist, dann mal eine Ausrede, dass er sagen könnte, das habe ich nicht gewusst. Doch, du weißt es jetzt. Und deshalb gilt für dich diese Mahnung der Bibel, seid bereit. Es steht in der Bibel, passt auf. Der Herr kommt gewaltig.